Münchner Kirchenradio. Literatur.
Willkommen zur Literatursendung im Münchner Kirchenradio. Am Mikrofon begrüßt Sie Gabi Hafner. Und bei mir im Studio ist heute ein Münchner Autor zu Gast, Christoph Poschenreder. Grüß Gott.
Hallo.
Geht es so in Ordnung, wenn ich Sie als Münchner Autor bezeichne? Sie haben eigentlich ziemlich abwechselnd in den USA und in München gelebt.
Na, jetzt bin ich eigentlich schon ziemlich lange in München und vorher war ich im Vorort von München quasi aufgewachsen. Also diese amerikanischen Episoden, die waren nur kurz nach meiner Geburt und dann nochmal zum Studieren. Also bin schon ein Münchner.
Sie haben in München bei den Jesuiten Philosophie studiert und danach in New York Journalismus. Woher kam der Antrieb zum belletristischen Schreiben?
Schwer zu sagen, weil ich ja auch sehr spät damit angefangen habe. Ich habe mir zwar, glaube ich, jahrelang vorher gedacht, das kann ich eigentlich, aber ich habe es natürlich nie ausprobiert und da kann man viel sagen, dass man das kann und vor sich selbst hin behaupten. Dann habe ich mit diesem ersten Buch angefangen, habe ich da die ersten Skizzen geschrieben. Das lag dann auch mal 2 Jahre in der Schublade, habe ich es wieder rausgeholt, eine Woche oder 2 Wochen lang dran geschrieben und hat sich ewig hingezogen, also über 10 Jahre, bis ich dann einmal gesagt habe, jetzt muss ich es wissen. Da habe ich 2 Monate unbezahlten Urlaub genommen und habe gesagt, jetzt schau mal, kriegst du das fertig, ja oder nein? Und habe mich dann für 2 Monate, wie gesagt, in die Berge zurückgezogen und habe es in der Tat, das Rohmanuskript, dort vollendet. Und das war schon mal Schritt 1 und glücklicherweise konnte ich es dann auch dem Verlag vermitteln letztlich.
Und auch den Lesern, glaube ich, ganz erfolgreich. Das war ein Buch über den Philosophen Arthur Schopenhauer. Nicht unbedingt eine Lesekost, die man sich so ohne weiteres normalerweise zumutet, aber Sie als studierter Philosoph haben es offenbar geschafft, diese Thematik auch so zu übersetzen, dass es einen Roman, einen lesbaren Roman.
Ja, es ist ja, wie gesagt, ein Roman, genau, und kein Grundkurs Philosophie. Ich denke, man spürt den Philosophen Schopenhauer schon durch in seiner Weltsicht, aber das ersetzt natürlich nicht, falls einen das überhaupt interessiert, die Lektüre der schopenhauerischen Originalwerke oder irgendwelche Biografien oder was sonst man lesen möchte, um Schopenhauer als Philosophen nahe zu kommen. Ist ja auch nur ein kurzer Ausschnitt aus seinem Leben, der junge Schopenhauer an einem Wendepunkt seines Lebens.
Ihr neues Buch, Der Spiegelkasten, spielt zum größten Teil eigentlich in den Schützengräben auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs in Nordfrankreich. Hat man nicht dazu schon so viele Bilder im Kopf, auch Bilder aus Filmen, dass es tatsächlich schwierig ist, da noch eine eigene Version zu entwickeln?
Glaube ich gar nicht mal. Die Bilder vom Ersten Weltkrieg, ich glaube nicht, dass sie so weit verbreitet sind. Mein Gefühl, mein Eindruck ist, dass dieser Erste Weltkrieg sowieso hierzulande relativ verdrängt und vergessen ist.
Warum greifen Sie ausgerechnet auf diesen Zeitabschnitt zurück? Was hat Sie daran gereizt?
Ich habe für diese Zeit schon seit Teenager-Zeiten so eine etwas seltsame Faszination übrig. Das kommt wohl daher, dass ich zu Hause bei mir 5 Fotoalben hatte von einem Großonkel, der Kriegsteilnehmer war im Ersten Weltkrieg. Diese Bilder habe ich mir immer wieder angeguckt. Und mir ist aber immer so eine Faszination geblieben, auch so ein Gefühl von Unfassbarkeit dieser ganzen Geschichte. Also es gab diese Alben. Es gab diesen Spiegelkasten, den ein kalifornischer Doktor entwickelt hat, um Phantomschmerzen zu kurieren. Und diese Elemente, wenn man es so nennen darf, habe ich da mal zusammengeschmissen und daraus wurde dann eben diese Geschichte.
Wie kam es zustande, diese Verknüpfung zu schaffen? Also zum einen natürlich gibt es da Ihre biografische Verbindung mit diesen Fotoalben, die es tatsächlich gegeben hat.
Das ist nicht alles genau geplottet von Anfang bis Ende im Vorhinein, sondern ich wusste, dass ich diese 2 Erzählebenen habe und wie nahe die sich kommen. Ob ich die jetzt so im Kapitelrhythmus verschränke oder im größeren Abständen, das ergibt sich dann, dass dieser Jetzt-Erzähler, der Ich-Erzähler aus der Jetzt-Zeit, so nach und nach in die Geschichte dieses Großonkels hineinschlüpft. Das war allerdings schon geplant. Und dass er dabei auch so ein bisschen abdriftet und abdreht und mit vielen Dingen auch überdreht, das war auch geplant. Aber die, so die Einzelheiten, die ergeben sich dann beim Schreiben. Also da kommt so eine Idee geflogen und die guckt man sich an. Und wenn sie gut ist, dann ist sie drin und Und dann geht man natürlich gerne über den Plan, den man vorher gemacht hat, hinweg.
Das geht so weit, dieses Abdrehen und Hineintauchen in diese Zeit des Ersten Weltkriegs, dass eben unser Zeitgenosse die Kampfszenen aus dem Ersten Weltkrieg an einem Computerspiel nachballert sozusagen und die historische Kriegssituation simuliert. Das ist mal eine neue Version der Computersucht, kann man sagen. Einen dritten heimlichen Helden gibt es auch in dieser Geschichte. Das ist eben dieser Spiegelkasten. Was hat es mit diesem Zauberkasten auf sich?
Ja, der Spiegelkasten ist eine ganz einfache Geschichte. Das ist einfach ein Holzkasten, in den ist ein Spiegel montiert. Da steht senkrecht, zweiseitiger Spiegel und an einer Seite ist dieser Kasten geöffnet. So etwas hat sich ein Arzt namens Ramachandran in Kalifornien in den Mitte der 80er Jahre zum ersten Mal gebaut und versucht damit Phantomschmerzen zu heilen. Also Menschen, die den Gliedmaßen fehlen, denen geht leider in vielen Fällen aber der Schmerz nicht ab. Die Hand mag fehlen oder der Arm, aber es bleiben irgendwelche Schmerzen oder unangenehme Gefühle. Zum Beispiel kann es sein, dass sie das Gefühl haben, sie hätten ständig ihre Faust geballt, so krampfartig. Haben aber keine Möglichkeit, diese Faustballung zu lösen. Und dieser Arzt hat eben mit dieser Spiegelkastenmethode eine Methode gefunden, um dieses Problem zu lösen, indem durch die Spiegelung von der gesunden Hand die fehlende linke Hand wiederherzustellen. Und dadurch ist das für das Gehirn, das offenbar jetzt die tatsächliche Existenz dieser fehlenden Gliedmaße wieder vorgegaukelt kriegt, so dass es dann in der Lage ist, einen Schmerz oder irgendeine Fehlstellung wieder auszugleichen. Ich habe diesen Kasten dann samt dem Arzt als eine etwas mysteriöse Figur, glaube ich, dann in den Ersten Weltkrieg da portiert. Damals gab es ja wirklich genug Amputierte, wo er diese Kunst hat üben können. Und mal abgesehen von diesen klaren Diagnosen, die da zu behandeln sind, wird dann dieser Spiegelkasten auch zu einer generellen Symbolidee für diese Hauptfigur da im Ersten Weltkrieg, die dann glaubt, dass er seinen schrecklichen Zustand, dieses Leiden in den Schützengräben durch eine Vorspiegelung einer anderen Wirklichkeit sich erleichtern kann.
Der erleidet keine schweren Verletzungen am Körper, aber er ist doch ziemlich deformiert. Er zittert ständig, trägt so seine inneren Verwundungen davon. Und das erinnert eigentlich auch sehr an das, was wir von Soldaten, die heute im Einsatz sind, immer wieder auch hören, dass es eigentlich Verwundungen sind in der Psyche, mit denen viel schwerer umzugehen ist. Die auch einen Spiegelkasten vielleicht bräuchten oder eine moderne Entsprechung, um da geheilt zu werden.
Ja, wobei die Ansätze zu der Traumatherapie, die heute solche Soldaten durchmachen, schon Ende des Ersten Weltkriegs in England entwickelt wurden. Also mein Romanarzt, der verbindet sozusagen zwei Persönlichkeiten, die verschmelzen in dieser einen Figur. Der eine ist eben der Entwickler dieses Spiegelkastens und der andere ist der tatsächliche britische Militärarzt, der war schon vertraut mit der Psychoanalyse, der begonnen hat, mit den kriegsbeschädigten, an der Seele beschädigten Soldaten zu arbeiten und die eben ganz im Gegenteil zur damaligen Übung eben dazu aufrief, das nicht immer zu verdrängen und wegzuschieben von sich, sondern mal zuzulassen und auf diese Art und Weise zu bekämpfen.
Das ist jedenfalls kein Zufall, wenn man sich an diese modernen Methoden und an diese ganz moderne Problematik auch erinnert fühlt.
Nein, also die Kriegsführung hat sich jetzt ein bisschen geändert heutzutage. Die liegen nicht mehr alle jetzt monatelang im Dreck in diesen Gräben, sondern sind mobiler, aber die Schrecken der Kriegsführung sind auf die individuelle Psyche natürlich genauso schlimm.
Der Offizier Manneberg, in dem sich das Kriegsgeschehen konzentriert in Ihrem Buch, ist ein jüdischer Soldat. Haben Sie sich eingehender damit beschäftigt, welche Rolle die Juden gespielt haben im Militär?
Ja, das war eine ambivalente Geschichte. Also einerseits brauchte man die jüdischen Soldaten, die jüdischen Männer im Krieg sowieso. Die wurden eingezogen wie alle anderen. Das Kaiserreich war ja eine sehr militaristische Gesellschaft. Und Offizier zu sein bedeutete wahnsinnig viel. Allerdings war es den Juden theoretisch zwar erlaubt, aber praktisch trotzdem nicht möglich, aktiv als Offizier in irgendeinem der deutschen Heere zu dienen. Sie konnten allerdings im bayerischen und im württembergischen Heer Reserveoffiziere werden. Reserveoffizier ist eben einer, der nicht das zu seinem Beruf macht, sondern einen normalen Beruf erlernt und im Kriegsfall dann eben, wenn er eingezogen wird, als Offizier dient. Das war möglich für Juden, das war ein sehr sehr begehrenswerter Posten, ein Rang, der in der Gesellschaft heraushob, deutlich auch für so eine Art Anerkennung sprach. Es gab da große und lang angelegte Kampagnen für mehr Juden in den deutschen Armeen. Und diese meine Hauptfigur ist eben auch so einer, der ein bisschen aber zerrissen ist. Einerseits ist er in einer zionistischen Jugendstudentenbewegung. Also er denkt schon daran, mal dieses Land zu verlassen. Andererseits möchte er, solange er doch da ist, möglichst Anerkennung bekommen. Und dieser Reserveoffiziersrang ist eben ein Mittel dazu.
Auf alle Fälle ein hoher Preis bei dieser Jagd nach Anerkennung und Gleichstellung, auch für diese jüdischen Soldaten. Danke für dieses Gespräch, Herr Poschenrieder. Haben Sie noch mehr Romanideen? Ihre ersten beiden Romane kamen ja jetzt ganz kurz hintereinander, oder haben Sie, um im Bild zu bleiben, das Pulver jetzt erstmal verschossen?
Nee, ich habe schon noch ein bisschen was. Das wird ja hoffentlich auch nicht ausgehen.
Genau, vielen Dank.
Bitte.
Und für Sie, liebe Hörer, haben wir jetzt noch einige Leseideen, die Ihnen mein Kollege vorstellt.
Lesetipps. Belletristik. Amy Bender, die besondere Traurigkeit von Zitronenkuchen. Als ihre Mutter für Rose zum 9. Geburtstag einen Zitronenkuchen backt, schmeckt dieser plötzlich nach Traurigkeit. Von da an drängt sich Rose bei jedem Essen auch das Gefühl auf, mit dem es zubereitet wurde. Das ist manchmal kaum zu ertragen, zum Beispiel als sie spürt, dass ihre Mutter in einen anderen Mann verliebt ist. Doch nach und nach lernt Rose mit Hilfe von George, dem Freund ihres Bruders, den Umgang mit dieser besonderen Fähigkeit. Auch ihrem Bruder Joseph umgibt ein Geheimnis, er verschmilzt mit Möbelstücken und das zehrt ihn langsam auf. Amy Benders Buch liegt eine sehr originelle Idee zugrunde. Es erzählt die Geschichte einer Familie, deren Mitglieder wenige Gemeinsamkeiten haben, bis auf diese abnormen Besonderheiten. Viele schöne Sätze lassen beim Lesen innehalten. Ein schräges und gerade deswegen gelungenes Buch.
Amy Bender, Die besondere Traurigkeit von Zitronenkuchen. Erschienen im Berlin Verlag, 299 Seiten hat der Roman und kostet 19,90 Euro.
Das Sachbuch. Mark Baumann, Feldpost, Briefe deutscher Soldaten aus Afghanistan. In diesen Dokumenten, an deren Veröffentlichung seitens der Bundeswehr kein Interesse bestand, erzählen Soldaten von großen und kleinen Dingen im Einsatz in einem fremden Land. Sie berichten von Ankunft, Fremde, von Kindern, dem Leid und auch dem Leben mit dem Tod. Gefahren werden weder verharmlost noch glorifiziert, es geht um den Alltag. Gerade dadurch entsteht ein authentischeres Bild dessen, was in Afghanistan tatsächlich geschieht.
Feldpost, Briefe deutscher Soldaten aus Afghanistan, herausgegeben von Mark Baumann, erschienen im Rowohlt Verlag. 206 Seiten hat die Briefsammlung und kostet 17,95 Euro.
Das theologische Buch. Georg Baudler, Der freigelassene Kosmos, Naturwissenschaft und Schöpfung. Nach Berechnungen der Astronomen und Astrophysiker ist unsere Erde einer von Milliarden anderen Planeten im Universum. Und ausgerechnet diesen Planeten soll Gott als Wohnort für seine Geschöpfe ausgesucht haben? Der Mensch, das Geschöpf Gottes, ist drauf und dran, sich selbst und die Schöpfung zu vernichten. Das soll die gute Schöpfung sein, von der in der Genesis die Rede ist? Damit sind zwei aktuelle Probleme für die heutige Theologie angesprochen, die bislang nur ansatzweise diskutiert werden. Dabei steht und fällt, zumindest nach Ansicht des Theologen Georg Baudler, die Glaubwürdigkeit der christlichen Gottesrede mit der Auseinandersetzung mit diesen Fragen. Deshalb versucht er in diesem Buch, eine neue Rede von Gott zu entwerfen angesichts dessen, was wir heute über den Kosmos wissen. Er zieht dazu einen Gedanken des dänischen evangelischen Philosophen Kierkegaard heran, der einmal davon gesprochen hat, dass Gott den Menschen freigeschaffen und freigelassen habe, so dass dieser jetzt für seine Taten verantwortlich sei. Dieses Geschenk der Freiheit könne nur von einem allmächtigen Gott kommen. Baudler versteht es, die Probleme, die die neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse für die Theologie aufwerfen, für ein interessiertes Publikum aufzubereiten. Sein Buch ist als Beitrag zur Diskussion um das Verhältnis von Naturwissenschaften und Schöpfung lesenswert.
Georg Baudler, Der freigelassene Kosmos, Naturwissenschaft und Schöpfung. Patmos Verlag, 216 Seiten für 19,90 Euro. Mein Kollege Carsten Schmidt hat Ihnen unsere Lesetipps präsentiert und wenn Sie sich für einen der Titel interessieren, Sie finden die Angaben dazu auch auf unserer Internetseite. Für heute verabschiede ich mich aus der Literatursendung im Kirchenradio. Ein Wiederhören nächste Woche wünscht sich Gabi Hafner.